Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 7. Juli 2025. Übermorgen Mittwoch, Weltwoche Daily, Livestream auf weltwoche.ch/live oder auf unserem Weltwoche YouTube-Kanal ab 17 Uhr pünktlich geht's los. Wenn Sie live in der Sendung dabei sein wollen, mir eine Frage stellen, mich kritisieren oder mit mir diskutieren möchten, schreiben Sie uns Ihre Frage, Anregung, Kritik direkt an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder über das Formular auf weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Leser, damit sie ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns. In der schweizerischen Ausgabe, ich darf das an dieser Stelle empfehlen, beschäftige ich mich eingangs mit einem Thema, das keinen direkten, nur einen indirekten Aktualitätsbezug hat. Aber irgendetwas muss daran sein, dass ich mich vor allem jetzt damit beschäftige. Die Rede ist von den ersten James-Bond-Filmen mit dem unvergesslichen Sean Connery, dem schottischen Übermann. Vielleicht kann man es so ausdrücken, dem Schotten, der im Grunde ja gar kein Schauspieler war, sondern immer nur sich selber spielte, das aber auf so überzeugende und geniale Art und Weise, dass er zu Weltruhm aufsteigen konnte. Sean Connery in allen Rollen, die er verkörperte, war immer Sean Connery. Und noch als U-Boot-Kapitän der sowjetischen Streitkräfte spricht er mit seinem schottischen Akzent und er ist damit durchgekommen. Eine bedeutende Leistung, die ihm da gelungen ist. Aber die ersten Bond-Filme, und ich äußere mich dazu etwas ausführlicher in der Schweizer Sendung, die ersten Bond-Filme sind eben der Industriestandard der Eleganz. Schöner und besser hat das 20. Jahrhundert nie ausgesehen. Und damals hat der Zeitgeist eben eine interessante Kreuzung beschritten oder besetzt, denn zum einen war da noch die Askese, die Strenge, die Disziplin der 50er Jahre. Man musste arbeiten, man musste wieder hart ran nach fürchterlichen Weltkriegen. Aber bereits das Wirtschaftswunder, die Lockerheit, die Lässigkeit der 60er Jahre, die dann natürlich aus dem Ruder lief im Verlauf auch dieses Jahrzehnts und Dr. No, From Russia with Love und dann vor allem Goldfinger mit dem absolut genialen Gerd Fröbe als Bond-Schurke, Auric Goldfinger, das war dann sozusagen der Höhepunkt dieser ersten James-Bond-Frühphase. Und sie hat den Ruhm, die Berühmtheit, auch den Status von Sean Connery ganz wesentlich begründet. Und vielleicht ist genau diese Eleganz das, was heute fehlt. Und wenn man in Europa sich bewegt, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien, dann vermisst man diese Welt und man fragt sich um Himmels Willen, was ist eigentlich mit dem Westen passiert seither? Ja, es gab sicher auch Fortschritte und Verbesserungen, aber man sehnt sich, also zumindest für mich geht das, man sehnt sich doch zurück in jene Zeit, als man noch unfall- und gefahr- und übergriffsfrei in eine Freiluftbadeanstalt gehen konnte. Und zu James-Bond-Zeiten kann ich Ihnen sagen, hätten wir also diese Missstände, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, nicht gehabt. Also da hat schon eine Verwahrlosung stattgefunden, eine Verlotterung unserer Welt. Und in den ersten James-Bond-Filmen natürlich überzeichnet, natürlich ein Idealbild, aber eben auch ein interessantes Idealbild. So ein Idealbild könnte man heute gar nicht mehr bringen, weil die Leute würden einem das nicht abnehmen. Aber damals hat das eben noch gestimmt, konnte das als authentischer Ausfluss der damaligen Zeit empfunden und genossen werden. Also die allerersten James-Bond-Filme mit diesem großartigen Sean Connery, das muss man sich gerade in der heutigen Zeit anschauen. schauen. Übrigens im Verlauf dieser Sendung, ich muss darauf zurückkommen, auch in der deutschen Ausgabe eine Würdigung von Ozzy Osbourne. Gestern das große Abschiedskonzert von Black Sabbath in Birmingham. Aber jetzt zu den Nachrichten, zu den Aktualitäten. Elon Musk verkündet die Gründung seiner eigenen Amerika-Partei. Was steckt dahinter? Der Schritt des Tech-Unternehmers ist vor allem eine Kampfansage an Donald Trump, doch sie sorgt auch außerhalb der Politik für Unruhe. Ich glaube nicht, dass Elon Musk einen ganz großen Erfolg haben wird mit dieser Parteigründung, aber ich bin immer für Parteigründungen, weil das bringt mehr Wettbewerb in die Politik und Wettbewerb ist gut, das zwingt eben die Beteiligten dazu, besser zu werden. Und in Deutschland, nur in Deutschland, ist man ja auf die Idee gekommen, so etwas wie eine Brandmauer zu bauen, um den Wettbewerb auszuschalten, was natürlich nicht gelingt. Aber in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja, da wird halt eine neue Partei gegründet. Und Elon Musk, vermutlich auch etwas gekränkt jetzt, aber nicht nur das. Ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Ego-Geschichte da, sondern Elon Musk ist überzeugt, dass Donald Trump auf einem falschen Weg ist, vor allem mit seiner Schuldenpolitik, die Musk als zerstörerisch empfindet. Wir sind sehr gespannt, wie diese auch intellektuelle Auseinandersetzung ausgeht. Die Medien natürlich da auf Vorrat sehr, sehr kritisch eingestellt. Beendet Netanyahu in Washington den Gaza-Krieg? Das ist vom Treffen mit Donald Trump zu erwarten. Israels Ministerpräsident wird am Montag im Weißen Haus erwartet. Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass es im Gazastreifen bald zu einer Waffenruhe kommen könnte. Gleichzeitig hat sich gemäß US-Medien US-Präsident Trump enttäuscht gezeigt von seinem letzten Telefonat mit Wladimir Putin. Ja, das laufe nicht so, wie er sich das vorgestellt hätte. Ja, aber da muss man den Amerikanern auch sagen, ihr seid selber schuld. Ihr habt das Ukraine-Debakel selber mit verursacht, wie so manches Debakel auch, übrigens auch im Iran. Ich meine, man hat geholfen am Schluss, den Schah abzuschießen. Ich habe mit einem iranischen Stanford-Professor mich darüber unterhalten, das Interview ist aufgeschaltet. Ja, die Amerikaner haben eben auch an der Destabilisierung des damaligen Regimes mitgemacht und sie haben diesen Ayatollah Khomeini auch befördert, wie übrigens auch viele europäischen Staaten damals, die Studentenbewegung, die sind diesen Islamisten auf den Leim gekrochen und jetzt steht man vor den Trümmern der eigenen Politik. Und das ist eben in der Ukraine auch der Fall. Die Amerikaner haben da ganz massiv sich eingemischt. Sie waren bei diesem Putsch, bei diesem Staatsstreich dabei. Selbstverständlich haben sie auch immer zugegeben, haben sie gar nie verschwiegen. Wir erinnern uns an die Videoaufnahmen von John McCain und anderen, die da nach Kiew gepilgert sind. Daraus ist dann ein Bürgerkrieg entstanden, in den dann Putin interveniert hat mit seinen Truppen, natürlich auch als eine Art Präventivschlag gegen die vollständige Vereinnahmung der Ukraine durch die NATO. Ein Bedrohungsszenario aus Sicht der russischen Staatsführung, genauso wie auch andere Staaten nach entsprechenden, aus ihrer Sicht empfundenen Bedrohungen handeln. Aber eben das zur Kenntnis zu nehmen, ist dann eben nicht so einfach, vor allem auch nicht bei, vor allem bei denen, die eben dieses ganze Schlamassel mit angerichtet haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie der amerikanische Präsident hier weiter verfahren wird, ob er primär emotional reagiert. Ich glaube, das ist aber nur ein Gefühl, kann ich Ihnen da jetzt nicht schwarz auf weiß geben. Ich glaube, dass Trump einfach in dem Sinn in einer etwas schwierigen Situation ist, weil er merkt, die Russen gewinnen den Krieg, die Russen haben guten Grund, dem Westen nicht zu trauen, den Amerikanern nicht zu trauen, trotz Trump. Und deshalb will jetzt Putin auf dem Boden seine Ziele erreichen, das heißt eine neutrale Ukraine, keine NATO in der Ukraine. Und er will jetzt natürlich auch die territorialen Zugewinne absichern, entsprechend dem sehr hohen Preis, den auch er da bezahlt hat für dieses militärische Unterfangen. Und wenn einer halt den Krieg gewinnt, ist es immer schwer, ihn zum Aufhören zu zwingen und zu bringen. Und hier möchten die Russen jetzt natürlich eben auch aus ihrer Sicht gekränkt ein Statement machen. Hoffen wir, dass da die Weisheit den Beteiligten nicht abhanden kommt. Warten, bis Amerika zur Besinnung kommt. Die EU denkt mit Zustimmung des Kanzlers an eine enge Kooperation mit dem Transpazifischen Handelspakt CPTPP. Diese Gedankenspiele sind eine reine PR-Aktion und für die europäischen Verbraucher schädlich. schädlich. Ja, die Zollpolitik der USA, ich glaube nicht aufgrund des Interviews, das ich mit Peter Thiel geführt habe in Los Angeles, dass die Amerikaner abrücken werden von ihrer Zollpolitik. Sie werden sie moderieren, sie werden sie etwas anders gestalten, aber das ist schon ein Instrument jetzt der amerikanischen Regierung. Und anstatt darüber sich nur im Zustand der Empörung zu äußern und zu verbreiten, sollte man sich die Frage stellen, wie man am besten damit umgeht. Das ist jetzt eine Binsenwahrheit, aber manchmal muss auch an Binsenwahrheiten erinnert werden. Dann haben wir den BRICS-Gipfel in Brasilien. Da ist interessant, dass weder Xi Jinping noch Putin daran teilnehmen, was einige Medien schon zur Einschätzung veranlasst, dass diese BRICS ihren Höhepunkt überschritten hätten. Bin nicht so sicher. Die BRICS-Staaten sind einfach Ausdruck der Tatsache, dass nicht nur die Amerikaner nach wie vor den Ton und die angeben und die allererste Geige spielen. Sie spielen sie immer noch, aber nicht mehr ganz so dominant wie vor 20, 30 Jahren. Und diese BRICS sind eben auch Ausdruck des Wunsches, sich von dieser amerikanischen Dominanz zu lösen. Im Zusammenhang mit China ist interessant, da schickt mir ein Kollege aus einer tschechischen Zeitung einen wirklich bemerkenswerten Beitrag. Und zwar sei in China Xi Jinping aus den Medien verschwunden, zusehends etwas in den Hintergrund gedrängt. Und die dominante Position, die er hatte, scheint im Moment, ich sage das sehr, sehr vorsichtig, vielleicht ist das auch nur eine Überinterpretation, aber diese dominante Stellung ist im Moment nicht zu erkennen und daraus leiten jetzt China Sachverständige ab, dass möglicherweise eine Art Palastrevolution stattgefunden haben könnte. Gerüchte über einen stillen Putsch in China verbreiten sich seit Wochen. Nachrichtenquellen behaupten, dass die wirkliche Kontrolle in China jetzt von General Zhang Yuxia und Ältesten, die mit Zhu Jinzhao verbunden sind, den Xi einst aus der Macht gedrängt hat. Einige Spekulationen zufolge könnte der Boden für Wang Yang vorbereitet werden, einen einvernehmlichen und reformorientierten Politiker. Also Xi Jinping ist ja auch unter starken Druck geraten mit seiner Corona-Politik, die dann vor allem auch wirtschaftlich schlecht gewirtschaftet und schlecht kutschiert hat. Zweifelhafte Manieren. Die AfD will sich im Bundestag besser benehmen, aber eine echte Mäßigung nach dem Vorbild der Rechtspopulisten in Italien und Frankreich ist unwahrscheinlich. Warum eigentlich? Damit würde die Partei ihr Geschäftsmodell aufgeben. Ja, die Manieren und der Anstand ist interessant. Ja, jetzt auch das deutsche Beispiel der AfD. In der Schweiz hat die rechte Opposition der SVP mir gesagt, redet nicht über den Stil, sondern konzentriert euch auf den Inhalt. Die Stildebatte hat ihre Gefahren, weil man dann natürlich eben nicht mehr über die Inhalte spricht, sondern über den Stil. Und Oppositionsparteien haben die Pflicht, aber auch den Zwang, weil sie ja nicht die mediale Präsenz entfalten können, wie die Mainstream-Parteien. Deshalb müssen sie zuspitzen, sie müssen auch provozieren. Aber wenn sie nur provozieren, wenn sie nur zuspitzen, wenn da nichts dahinter steckt außer warmer Luft, dann werden sie eben keinen Erfolg haben. Und der Erfolg der AfD aus meiner Sicht liegt nicht daran, dass diese Partei besonders vulgär oder eben unanständig aufgetreten wäre. Ich würde sagen, dass trotz gelegentlicher Entgleisungen einiger Mitglieder die Leute diese Partei gewählt haben, weil sie eben sagen, die verkörpern für mich eine Alternative, die bringen eine Politik, die mir fehlt bei den anderen Parteien. Und sie übertreiben, der Stil behagt mir vielleicht auch nicht, aber die Leute gewichten dann eben den Stil etwas weniger stark als den Inhalt. Und als Oppositionspartei müssen sie aufpassen, wann eigentlich der Moment gekommen ist, wann sie sozusagen den Stil als Instrument ihrer Politik ändern müssen. Zum Beispiel in der Schweiz, wenn eine Partei dann mittlerweile die stärkste, die wählerstärkste ist und in allen Gremien ausreichend vertreten ist, also staatstragend ist, dann können sie die Tonalität etwas herunterfahren. Solange sie aber noch im Angriffsmodus sind, solange sie mit ihren Anliegen noch nicht durchdringen, ausgesperrt werden hinter Brandmauern, müssen sie aufpassen, dann hört man sie nicht mehr, wenn sie zu zurückhaltend sind. Also sie verstehen, was ich meine. Ich plädiere nicht für den mangelhaften Anstand, wobei ich sage, die sagen, die anderen sind unanständig, unanständig sind meistens selber die Unanständigen. Das ist dann die salonfähige Verlogenheit, die dann gepflegt wird da im Mainstream der Politik. Also diese Anstandsdebatte hat etwas Zweischneidiges. Jetzt aber Deutschland, andere Länder, andere Sitten. Schwierig zu sagen, wie das dort empfunden wird. Möglicherweise ist in Deutschland ja die Manschettenknöpfe und so weiter, das wird stärker geschätzt. Der Auftritt, das Äußerliche, kann sein, dass man das so machen muss. In der Schweiz hat man immer dafür plädiert, in der Sache durchaus auch dezidiert aufzutreten, provokativ, wenn es der Sache dient. Ganz wichtig, nicht die Provokation als Selbstzweck, sondern immer als Mittel zum Zweck. Migrationskrise in Spanien, das ist kein Ausnahmezustand mehr, das ist die neue Realität. Die Baleareninsel Formentera ist Zentrum einer neuen Fluchtroute über das Mittelmeer. Das sind schon fürchterliche Entwicklungen, die einfach zeigen, dass die Europäische Union ihre Grenzen nicht im Griff hat. Und wenn die EU ihre Grenzen nicht im Griff hat, dann müssen sie die Landesgrenzen wieder aktivieren. Es gibt einfach keine andere Alternative. CSU, bemerkenswert, signalisiert Unterstützung für SPD-Kandidatin am Bundesverfassungsgericht. Also diese sehr rabiat auftretende Frau Frauke Brosius-Gersdorf scheint nun doch auch in bürgerlichen Kreisen ihre Zustimmung zu finden, mit den Ansagen unter anderem AfD-Verbot. Also die Verpolitisierung des Verfassungsgerichts in Deutschland ist in vollem Gang. Hochinteressant, wie auch das dann ausgehen wird. Eine Kapitulation. Wir sind blamiert, heißt es aus dem CDU-Vorstand. Außenpolitisch gebe, schreibt die Welt, Merz als Kanzler eine gute Figur ab. Innenpolitisch sieht das anders aus. Die Außenpolitik wird ganz massiv unterschätzt, meine Damen und Herren. Für die Außenpolitik müsste der deutsche Bundeskanzler meines Erachtens nur etwas sagen. Frieden mit Russland, von deutschem Boden aus darf kein Krieg mehr ausgehen, hört auf mit diesen Waffenlieferungen, wir machen andere Formen der Unterstützung, der vielleicht auch diplomatischen Konfliktentschärfung, eine abstinente, minimalistische Außenpolitik. Das wäre das aus meiner Sicht Gebotene, denn Deutschland, die Bundesrepublik, hat so viele interne Probleme. Da muss der Kanzler, da muss der Chef sich zuerst um diese Kampfzone kümmern und sich nicht da vonstehlen, umflüchten in den vermeintlichen Glamour der internationalen Politik, weil man dann einfach eine große Rolle, eine erste Geige spielen kann. Radio- und TV-Moderator Frank Laufenberg, gestorben im Alter von 80 Jahren. Das ist eine traurige Meldung, die wir da zu bringen haben übers Wochenende. Und zum Abschluss aber eine gute Meldung. Und zwar eine gute Meldung, auch etwas melancholisch, auch mit Abschied verbunden. Aber es geht um die Würdigung von Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Ich habe das ausführlich in der Schweizer Ausgabe getan, möchte das hier ganz pointiert nachtragen. Gestern Abend in Birmingham, das seit Monaten ausverkaufte Abschiedsfestival zu Ehren von Black Sabbath. Vor 57 Jahren ist diese Band in Birmingham gegründet worden, unter anderem von ihrem charismatischen Leadsänger Ozzy Osbourne, der ein Leben wie auf einer Fieberkurve geführt hat, phasenweise auch sein eigener Big Brother wurde. Die Leute konnten Anteil nehmen an Reality-Shows aus der Familie von Ozzy Osbourne und er wurde zu einer der ganz herausragenden Persönlichkeiten in diesem Musikgenre, da des Heavy Metal. Ein Fürst der Finsternis, immer ein Liebäugeln mit der Dunkel, mit der schwarzen Seite, aber gleichzeitig war er eben auch der clowneske Fürst der Finsternis, der Horror Clown gewissermaßen, der sich zeitlebens über sich selber lustig gemacht hat. Das letzte Konzert, 76 Jahre alt, ist er jetzt Ozzy Osbourne. Unverwechselbare, näselnde, klagende Stimme, die wie so ein Lavastrom über diesen finsteren Gitarrenriffs seines Kollegen Tony Iommi darüber schnitt, darüber dröhnte, gewissermaßen Kathedralensound des Heavy Metal. Und die Band ist jetzt zum ersten Mal seit 2005 wieder in Originalbesetzung auf die Bühne gekommen. Eben Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler am Bass und Bill Ward am Schlagzeug. Mittlerweile keine Haare mehr. Ozzy Osbourne, er kann nicht mehr gehen, er kann nicht mehr stehen offensichtlich. In einem schwarzen Thron ist er auf die Bühne gehoben worden, aufgrund von Parkinson, zahlreichen Wirbelsäulenoperationen, aber auf harte Drogen verzichtet er seit vielen, vielen Jahren. Er ist ja mehrfach abgestürzt. Seine Frau Sharon hat ihn immer wieder aus dem Sumpf herausgezogen, muss eine ganz starke Persönlichkeit, eine ganz starke Frau an seiner Seite sein. Und Black Sabbath, diese Band, hat so viele, hat ein ganzes Musikgenre im Grunde erfunden und so viele andere Bands inspiriert. Und 57 Jahre lang haben sie es auf der Bühne geschafft. Ozzy Osbourne auch als Solokünstler, gestern das große Konzert. In der Schweiz ist das bis jetzt noch nicht so medial gewürdigt worden, aber ein Riesenspektakel und auch berührend dann die Abschiedsworte von Ozzy Osbourne. Das ist auch ein Meilenstein der Geschichte der Gegenwart, ein ganz anderes kulturelles Genre, eine ganz andere Abteilung als das, was wir mit James Bond angesprochen haben, aber gehört eben auch zur Geschichte unseres Jahrhunderts, unserer Zivilisation und unserer Welt hier, vor allem in der westlich-europäischen Sphäre. Alles Gute an Ozzy Osbourne. Er möchte musikalisch weitermachen, aber eben Auftritte liegen nicht mehr drin auf der Bühne. Zum letzten Mal gestern, aber auch noch viele andere Bands sind übrigens aufgetreten. 10 Stunden lang dauerte dieses Festival mit Aerosmith, Guns N' Roses, Metallica und dann am Schluss eben der ikonische Auftritt. Ich glaube, etwa eine halbe Stunde haben sie noch gespielt. Mehr war da nicht mehr drin, aber auch Filme. Eine große Würdigung, eine Hommage an diese Band. Und was ich an Black Sabbath wirklich geschätzt habe, dieser düstere, finstere Sound, der ja immer auch eben mit dem Dämonischen liebäugelte, am Schluss eben doch auch eine spaßgetriebene Angelegenheit mit sehr, sehr viel britischer Ironie, schwarzem Humor und eben einer Geschichte, die dann selber zu ihrem eigenen Mythos wurde mit diesem unverwechselbaren Ozzy Osbourne, wobei auch die anderen Bandmitglieder, allem voran Tony Iommi, der Leadgitarrist mit seinen abgefrästen Fingerkuppen, das ist ja auch wieder eine Geschichte für sich. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich melde mich zurück.